Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den USA bleibt es spannend, wer bei der Präsidentenwahl im November gegen Amtsinhaber Obama antritt. Der Favorit der Republikaner Mitt Romney hat seinen Vorsprung zwar ausgebaut, seinen schärfsten Konkurrenten Rick Santorum konnte er aber nicht abschütteln. Gestern am sogenannten Super Tuesday war in 10 Bundesstaaten gleichzeitig abgestimmt worden. Die Republikanische Partei lässt die Wähler nach und nach in jeden der 50 Bundesstaaten über den Kandidaten entscheiden.
Es war eine spannende Wahlnacht in Amerika. Die Kommentatoren pinselten neue Zahlen immer kochte auf den Touchscreen, rechneten rührig. Und erst um Mitternacht hatte Mitt Romney, der millionenschwere Ex-Gouverneur und Mann der Wirtschaft, die Nase vorn, denkbar knapp. Hier in Ohio, dem für die Wahlkämpfer so wichtigen Industriestaat. Hier wollte Romney zeigen, dass er auch bei den kleinen Leuten, den Arbeitern, punkten kann. So war er zwar der Sieger letzte Nacht, aber nicht der strahlende Held. Wir werden von Tag zu Tag weiterkämpfen, machte er seinen Unterstützern Mut, Herzen erobern. Es wird gute und weniger gute Tage geben. Wir werden nicht genug Zeit haben, um alles zu machen. Aber am Wahltag im November stehen wir zusammen. Wir werden nicht nur die Wahlen gewinnen, sondern die Zukunft retten. Er aber bleibt ihm auf den Fersen. Rick Santorum, der ultrakonservative Ex-Senator aus Pennsylvania, mutierte vom Außenseiter zum Liebling des erstarkten rechten Flügels der Partei, der sich gegen die Übermacht Washingtons auflehnt. Wir machen das hier nicht, weil ich so unbedingt der mächtigste Mann in diesem Land sein möchte, sondern weil ich für euch die Macht zurückholen will.
To you in this country.
Gewählt wurde am Superdienstag in 10 Staaten. Gewinnen konnte Romney neben Ohio in seiner Heimat Massachusetts, im benachbarten Vermont, in Virginia, Idaho und in Alaska. Rick Santorum machte das Rennen im konservativen Mittleren Westen in Tennessee, Oklahoma und North Dakota. Newt Gingrich holte seinen Heimatstaat Georgia.
Bei den Delegierten, die am Ende den Kandidaten bestimmen werden, hat Romney einen klaren Vorsprung. Und doch wird Santorum weiterkämpfen, auch um die Seele einer zutiefst gespaltenen Partei. Es wird eine ungemütliche Schlacht, die am Ende einen ungewollten Sieger produzieren könnte. Barack Obama.
Die EU-Kommission droht Ungarn weiter mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und hat den zweiten Schritt des Verfahrens eingeleitet. In dem Streit geht es um neue Gesetze, die nach Ansicht der EU-Kommission gegen EU-Verträge verstoßen. Konkret ermöglichen sie die Abberufung von 274 Richtern und Staatsanwälten sowie des Datenschutzbeauftragten. Ungarn hat nun einen Monat Zeit, diese Gesetze zu ändern.
Eher unauffällig liegt Ungarns Vertretung bei der EU in einer Brüsseler Seitenstraße. Dennoch gerät das Land mit seiner Politik in den zunehmend kritischen Blick der EU-Kommission. Die hat zwar wenig Handhabe gegen die allgemeinen Einschränkungen von Pluralismus und Meinungsvielfalt, doch Verstöße gegen europäisches Recht will sie ahnden. Nach Ansicht von Justizkommissarin Viviane Reding verstoßen Ungarns Gesetze gegen die Unabhängigkeit der ungarischen Zentralbank, die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten sowie gegen die Unabhängigkeit der Justiz. An den Gerichten etwa will Ungarns Regierung mehr als 270 Richter und Staatsanwälte in die Zwangspension schicken. So entstünde Platz für linientreue Nachfolger.
Es wäre viel besser gewesen, im Interesse sowohl Europas als auch Ungarns, wenn das Problem gelöst hätte werden können. Es ist es aber noch nicht und deshalb müssen wir den zweiten Schritt in Richtung Gerichtshof gehen.
Die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof wäre der nächste Schritt. Einen Monat hat Ungarn noch Zeit, den Forderungen Brüssels nachzugeben. Wir sind mehr als sicher, dass wir das vorher klären können. Wenigstens teilweise macht Europa jetzt Druck. Nächste Woche sollen Ungarn Fördergelder in Höhe von 500 Millionen Euro gesperrt werden, weil es sich weigert, sein Haushaltsdefizit zu senken. Und auch Verhandlungen über Kredite in Milliardenhöhe liegen vorerst auf Eis. Allerdings nutzen Ungarns Partner diese Hebel nicht, um dort die abgeschaffte Meinungsvielfalt wiederherzustellen.
Die UN-Beauftragte Ames ist zu einem zweitägigen Besuch in Syrien eingetroffen. Zuerst wurde sie in Damaskus vom Außenminister empfangen. Danach durfte Amos zusammen mit Helfern vom Internationalen Roten Kreuz in die Rebellenhochburg Homs. Das lange umkämpfte Stadtviertel Baba Amre war in der vorigen Woche von den Regierungstruppen gestürmt worden und seitdem abgeriegelt. Die meisten Bewohner sind offenbar in andere Stadtteile geflohen. In Deutschland ist das Finanzpolster der gesetzlichen Krankenkassen noch größer als bislang gedacht. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums haben die Kassen im vergangenen Jahr einen Überschuss von 4 Milliarden Euro erzielt. Zusammen mit den schon bislang bekannten Reserven ergibt das 10 Milliarden. Das Ministerium rief die Kassen auf, einen Teil davon an die Mitglieder zurückzuzahlen. Die Kassen wollen das Geld aber für schlechte Zeiten zurücklegen.
Der Techniker-Krankenkasse geht es blendend. Sie hat ausreichend Rücklagen und trotzdem noch viel Geld übrig. Im Internet verweist die Kasse stolz darauf, dass sie keinen Zusatzbeitrag nimmt. Das klingt fast zynisch, denn die TK ist eine von vielen, die ihren Mitgliedern Überschüsse sogar zurückzahlen könnte. Genau das fordert die Koalition.
Die Rücklagen der Krankenkassen sind teilweise so hoch wie nie. Einzelne Kassen horten Milliarden. Das ist das Geld der Versicherten. Krankenkassen sind keine Sparkassen und deswegen sollten sie es wieder ausschütten. Das ist gerade auch ein Wettbewerbsinstrument. Dann kann ich schauen, kriege ich was bei einer Kasse oder muss ich bei einer anderen vielleicht was zahlen.
Die Opposition würde den Milliardenüberschuss auch gern zurückgeben an die Versicherten. Doch nicht als individuelle Prämie, sondern über den Einheitsbeitrag.
Das Verfahren, Prämien zurückzuzahlen, ist natürlich extrem bürokratisch. Die Leute müssen angeschrieben werden, es müssen Verwaltungskosten bezahlt werden. Das Simpelste wäre, der Beitragssatz sinkt.
Wichtiger Grund für das Milliardenplus durch das gesetzliche Arzneimittelsparpaket sind die Ausgaben für Medikamente im letzten Jahr um 4% gesunken. Doch jetzt würden die Zeiten schlechter, sagen die Kassen. Sie wollen ihr Finanzpolster behalten.
In diesem Jahr haben wir schon gesehen, allein im Januar Anstieg der Arzneimittelkosten plus 5%. Das heißt, es wird wieder teurer. Wir müssen davon ausgehen, die Reserven werden gebraucht. Wenn nicht dieses Jahr, dann spätestens nächstes Jahr.
Eine Kasse, die Boni auszahlt, hätte auf jeden Fall einen Image- und Wettbewerbsvorteil, mit dem sie Mitglieder gewinnen könnte. Doch dieses Argument scheint den meisten Krankenversicherungen bisher nicht einzuleuchten.
Weitere Informationen zum Thema haben wir im Internet für Sie zusammengestellt. Dort erklären wir unter anderem, wie sich die Überschüsse der Kassen zusammensetzen und warum sich im staatlichen Gesundheitsfonds zusätzlich fast 10 Milliarden Euro angesammelt haben. Die Bundesregierung hat den Europäischen Fiskalpakt gebilligt. Er war Ende vergangener Woche von 25 EU-Staaten unterzeichnet worden und soll für mehr Haushaltsdisziplin sorgen. Bis Mitte Juni soll der Fiskalpakt auch in deutsches Recht umgesetzt werden. Dazu sind 2/3 Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat nötig. SPD und Grüne signalisierten zwar Zustimmung, stellten aber auch Bedingungen.
Außenminister Guido Westerwelle im Kabinett. Gleich wird er im Bundestag für den Fiskalpakt werben, den die Bundesregierung hier absegnet. Das deutsche Credo, der Vertrag sei Europas Weg in die Stabilitätsunion, eine überfällige Abkehr vom Schuldenmachen.
Das heißt, dass wir zurückkehren zu einer Stabilitätskultur, wie sie ursprünglich im Vertrag von Maastricht angelegt gewesen ist, wie sie aber, wie wir wissen, in der Praxis auch übrigens durch deutsches Zutun in den Jahren 2004 und 2005 aufgeweicht wurde.
Ein deutlicher Seitenhieb auf die SPD, die damals Regierungsverantwortung hatte. Und gleichzeitig ein Appell an den gemeinsamen Sparwillen. Denn die Stimmen der Sozialdemokraten werden für den Fiskalpakt gebraucht. Sie wollen aber nur mitmachen, wenn gleichzeitig die Finanztransaktionssteuer kommt. Die Krisenländer bräuchten das Geld für die Wirtschaftsförderung.
Deswegen brauchen wir auch eine zusätzliche Finanzierungsquelle, um öffentliche Investitionen auch finanzieren zu können. Und das kann nur die Finanztransaktionssteuer sein, weil sie einigermaßen marktkonform ist, weil sie gerecht ist und die Finanzmärkte besteuert und weil sie auch ordentlich was bringt.
Ob die Bundeskanzlerin sich auf diese Koppelung einlässt, hängt auch vom Koalitionspartner FDP ab. Die Liberalen wollen aber bisher nur reine Börsengeschäfte besteuern. Dass der Fiskalpakt im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit braucht, macht die Lage nicht einfacher. SPD und FDP wollen ihre Forderungen durchsetzen und die Kanzlerin wird vermutlich eine von beiden enttäuschen müssen. Die Mehrheitsfindung im Bundestag könnte damit einmal mehr zur Zitterpartie werden.
Bundesfinanzminister Schäuble stößt mit seinem Plan auf Widerstand, die Steuerfreiheit für den Freiwilligen Wehrdienst und den Bundesfreiwilligendienst zu streichen. Im Verteidigungs- und im Familienministerium war von falschen Signalen die Rede. Beim Bundeswehrverband hieß es, der Freiwillige Wehrdienst werde unattraktiver. Opposition und Sozialverbände kritisierten, freiwilliges Engagement werde abgewürgt. Wegen der niedrigen Bezüge im zivilen Freiwilligendienst wären allerdings in der Praxis nur die Wehrdienstleistenden betroffen.
Warnstreiks in den Verkehrsbetrieben mehrerer Bundesländer haben heute für erhebliche Behinderungen gesorgt. Betroffen waren, wie hier in Baden-Württembergs Hauptstadt Stuttgart, vor allem Berufspendler. Auch die Beschäftigten von kommunalen Krankenhäusern, Kindertagesstätten und Verwaltungen gingen auf die Straße, um der Forderung von 6,5% mehr Geld für den öffentlichen Dienst Nachdruck zu verleihen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich an den Warnstreiks insgesamt 70.000 Menschen. Die meisten in Nordrhein-Westfalen, wie hier in Köln, blieben Busse und Bahnen auch in vielen anderen Städten an Rhein und Ruhr in ihren Depots. Wer aufs Auto umstieg, kam kaum voran. Die Staus in NRW summierten sich nach Polizeiangaben zeitweise auf 150 Kilometer. Für morgen hat Verdi die Beschäftigten in 4 weiteren Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Das nächste Treffen mit den Arbeitgebern ist für Anfang kommender Woche geplant.
Am abgeschalteten Atomkraftwerk Brunsbüttel sind verrostete Fässer entdeckt worden. Darin lagern schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Schleswig-Holsteins Justizminister Schmalfuß hat sämtliche Arbeiten an den Behältern verboten. Er ist für die Atomaufsicht zuständig. Schmalfuß sagte, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Strahlung austrete, wenn die Fässer bewegt würden. Der Rost wurde bei Routinekontrollen entdeckt.
Das Ergebnis einer Routineuntersuchung.
Es geht um ein bzw. mehrere korrodierte Fässer im Kernkraftwerk Brunsbüttel. Mit anderen Worten, verrostete Fässer.
Das, was Mitarbeiter des TÜV Nord am 10. Januar zufällig im Lager des Kernkraftwerks entdeckten, wusste Vattenfall schon einen Monat vorher. Die Atomaufsicht informiert hat der Betreiber aber nicht. Kein meldepflichtiges Ereignis, so die Begründung.
Vattenfall ist offensichtlich nicht ein zuverlässiger Betreiber für Atomkraftwerke, unterschätzt völlig die Risiken und auch die Sensibilität der Öffentlichkeit. Und deswegen sollte man Vattenfall den Betrieb der AKWs Krümmel und Brunsbüttel entziehen.
Bereits beim Travobrand im Kernkraftwerk Krümmel 2007 gab es Streit mit der Atomaufsicht, weil Betreiber Vattenfall mit wichtigen Informationen nicht rechtzeitig rüberkam. Jetzt macht die Behörde wieder Druck.
Die Aufsichtsbehörde sagt, es hätte früher passieren müssen. Wir werden jetzt intern analysieren und auch aufarbeiten, warum die Information nicht eher erfolgte.
Mehr als 600 Fässer mit radioaktiven Mülllagern allein in Brunsbüttel. Unterirdisch in abgeschlossenen Räumen. Wie viele davon ähnlich stark verrostet sind wie dieses, weiß noch niemand.
Wir haben zunächst einmal angeordnet, dass alle Anlagen in Schleswig-Holstein insoweit überprüft werden. Haben aber auch ans Bundesumweltministerium nach Berlin diesen Vorfall berichtet. Mit dem Hinweis darauf, dass da ja auch in anderen Kraftwerken in der Bundesrepublik solche Lagerungsstätten gibt.
Vom Bundesumweltminister bislang kein Kommentar. In Brunsbüttel aber wurde das Atommülllager erst einmal wieder mit einem Betondeckel verschlossen.
Berlins regierender Bürgermeister Wowereit hat heute in der Hauptstadt die internationale Tourismusbörse eröffnet. Die ITB gilt als der weltweit wichtigste Treffpunkt der Reisebranche. In den Hallen unter dem Funkturm werden seit Jahrzehnten touristische Trends gesetzt und Verträge in Milliardenhöhe geschlossen. Partnerland Ägypten, das im letzten Jahr von vielen Touristen gemieden wurde, bekam auf der Messe viel Unterstützung. Bis Freitag ist die ITB dem Fachpublikum vorbehalten. Am Wochenende öffnet sie für alle Besucher. Deutschlands derzeit beste Biathletin Magdalena Neuner ist beim heutigen 15-Kilometer-Rennen leer ausgegangen. Nach 3 Medaillen in 3 WM-Rennen schaffte es Neuner am Nachmittag in Ruhpolding nur auf Platz 23.
So ein Rennen wollte Magdalena Neuner bei dieser Weltmeisterschaft nicht erleben. Von Anfang an ist am Schießstand der Wurm drin. Gleich 2 Strafminuten für die Wallgauerin. Schwierige Windbedingungen bringen auch die anderen deutschen Damen um bessere Platzierungen. Andrea Henkel wird mit 4 Fehlern 20. Magdalena Neuner schießt sogar 6-mal daneben und wird 23. Der Traum von 6 Medaillen in 6 Rennen geplatzt. Dass man auch besser schießen kann, beweist Thora Berger. Die Norwegerin leistet sich nur einen Fehler. Schnell ist sie sowieso. Am Ende gewinnt sie den Titel vor Marie-Laure Brunet aus Frankreich und der Schwedin Helena Eckholm. Für die deutschen Athleten und Fans ist es ein gebrauchter Tag.
Und nun die Lottozahlen. 25, 29, 33, 38, 47, 49, Zusatzzahl 3, Superzahl 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 3, 5, 4, 3, 9, 2 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 7, 7, 8, 0, 0, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 8. März.
Wolken eines Tiefs über dem Atlantik überqueren uns bis morgen Vormittag. Danach strömt vorübergehend kalte Meeresluft ein. In der Nacht breitet sich Regen von der Nordwesthälfte auf die Südosthälfte aus. Im Bergland schneit es oft Richtung Oder und Neiße sowie im Südosten ebenfalls Schnee oder vereinzelt gefrierender Regen bis ins Flachland. Vorsicht wegen Glätte. Am Tag im Osten und Südosten zunächst noch Regen oder Schnee, sonst ist es wechselhaft. Das heißt Regen, Schnee oder Graupelschauer. Im Norden ist es auch für längere Zeit sonnig. Auf den Bergen heute Nacht Sturmböen, morgen frischer Wind, in Böen auch starker Wind. Im Flachland heute Nacht leichte Plusgrade, im Bergland Werte um den Gefrierpunkt. Am Tag 2 Grad im Allgäu und 9 Grad im Nordwesten. Am Freitag teils dichte Wolken, ein paar Tropfen, mitunter ist es freundlich, an den Alpen noch etwas Schnee oder Regen. Am Samstag im Norden und in der Mitte viele Wolken, ab und an etwas Regen, im Süden ist es freundlich. Am Sonntag ein paar Regentropfen, in einigen Regionen kommt aber auch die Sonne raus.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni zu den Tagesthemen. Er informiert Sie über den Warnstreik im öffentlichen Dienst und zeigt, warum Merkels Parteinahme für Nicolas Sarkozy im französischen Wahlkampf für Ärger sorgt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.